Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Funkmagazins, heißt sie aus dem Bukarester Hörfunk, Monika Strava am Mikrofon. Wie immer haben wir auch in diesem Wonnemonat Mai die Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn für Sie vorbereitet. Wir ermöglichen Ihnen somit einen Rückblick mit den schönsten Beiträgen der letzten 4 Wochen, die sehr ereignisreich waren. Zwei bedeutende Ereignisse bestimmten den Monat Mai. In Temeswar feierte nämlich die Lenau-Schule ihr 150. Jubiläum und in Bistritz, wo die evangelische Stadtpfarrkirche mehr als 700 Jahre nach Baubeginn wieder in frischem Glanz erstrahlt. Des Weiteren berichten wir auch über ein außergewöhnliches Praktikum in Rumänien, über ein tolles Festival in Ungarn mit dem suggestiven Namen Wunderbar Festival sowie über den Europatag an der Hermann-Oberth-Schule in Bukarest, der am 9. Mai feierlich begangen wurde. In der Hoffnung, dass Sie uns treu begleiten werden, wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung. Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Temeswar. Die Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule feierte vergangene Woche 150 Jahre Jubiläum im europäischen Kulturhauptstadtjahr. Das eigentliche Schulfest hätte vor 3 Jahren stattfinden sollen, es wurde aber aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben. Das Programm erstreckte sich auf mehrere Tage, es umfasste Präsentationen, Darbietungen und Preisverleihungen, aber auch einen Dankgottesdienst sowie mehrere Partys. Daran beteiligten sich mehrere hundert Absolventen der Schule sowie aktuelle und ehemalige Lehrkräfte, aber auch hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland. Mit dabei war auch Adi Ardelan von der deutschen Sendung Paradio Temeswar, sowohl als ehemaliger Schulabsolvent als auch als Journalist.
Die Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule, an welcher ausschließlich in Deutsch als Muttersprache unterrichtet wird, hat der Welt 2 Nobelpreisträger gegeben, Hertha Müller und Stefan Hell. Die Veranstaltungsreihe zu 150 Jahren plus 3 seit der Gründung der ersten Vorgängereinrichtung der aktuellen Lenau-Schule begann am Freitag mit einem Projekttag im frisch renovierten Schulgebäude in der Georg-Laser-Straße 2. In einem Klassenraum zeigten beispielsweise die Schüler ihren selbstgebastelten Roboter. Die Spezialabteilung, die den Schülern neben dem rumänischen Abitur auch einen bundesdeutschen Schulabschluss ermöglicht, stellte in einem anderen Klassenraum ihre Projekte vor. Julia Desiree David ist Schülerin der 11. Klasse.
Diese sind Projekte meistens über Bücher. Wir sind sehr kreativ, wir können machen, was wir wollen. Meistens können wir entweder einen Film, eine Folie, eine PowerPoint-Präsentation machen. Und wir sind eigentlich sehr, sehr frei. Die Lehrer lassen uns wählen, was wir machen wollen und wie.
Im ersten Stock waren auf dem Korridor Fotos der Schüler ausgestellt, die am Chefboss-Wettbewerb 2019 teilgenommen haben. Im zweiten Stock war die Ausstellung Reisender zwischen Wien und Temeswar des Künstlerfotografen und ehemaligen Lenau-Schülers Călin Piescu zu sehen.
Ich bin ganz Lenau-Schüler. Ich durfte den ersten Schultag schon hier in diesem Gebäude miterleben, 1968. Zu unserer Zeit, damals haben wir die ersten 2 Klassen noch in der großen Schule gemacht. Unser Foto des ersten Schultags ist tatsächlich vor diesem Tor, Eingangstor gemacht mit der Frau Professor oder Lehrerin Eichert. Ich habe die ganze Schule bis zum Abitur hier in dieser Schule gemacht, alle Klassen, alle Räume erlebt. Für mich ist die Lenau-Schule ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe nachher hier in Temeswar Elektronik studiert, auf der Hochschule. Ich habe die ersten 4 Jahre in Rumänien gearbeitet. 1990 konnte ich endlich ausreisen und arbeite seit 1990 als Elektronikingenieur bei Siemens, aber eher im Kaufmann, also im Vertrieb, Marketing, Einkauf. Die Ausstellung heißt Reisende zwischen Wien und Temeswar. Also es sind eigentlich Fotos sowohl aus Wien, von der Stadt Wien, Gebäude aus Wien, der Stephansdom oder der Palais Belvedere, als auch Künstler aus Wien, zum Beispiel Johann Holländer ist da ausgestellt, als auch Künstler aus Temeswar, die Schauspielerin Olga Törek vom Deutschen Staatstheater ist dabei zum Beispiel. Und in der Mitte sind dann Porträts von berühmten Schauspielern der rumänischen Theater- und Kinowelt. Die sind aus Bukarest, nicht aus Wien, nicht aus Temeswar. Aber um heutzutage von Wien nach Temeswar zu fliegen, muss man über Bukarest fliegen. Es gibt keine Direktflüge mehr.
Im Festsaal der Schule wurden die deutschen Sprachdiplome DSD 2 verliehen. Diese bestätigen die Deutschkenntnisse ihres Inhabers und ermöglichen ihm ein Studium an deutschsprachigen Hochschulen. Die Temeswarer Lenau-Schule zählt zu den besten Auslandsschulen weltweit, was die Ergebnisse dieser Sprachprüfung anbelangt, bestätigt die Leiterin der Zentralstelle für Auslandsschulwesen in Bonn, Heike Toledo.
Wir haben ja eine standardisierte Prüfung, die am gleichen Tag auf der ganzen Nordhalbkugel, also in ganz verschiedenen Ländern, geschrieben wird. Und seit Jahren, also seitdem wir eigentlich das Programm hier in den 90er Jahren aufgebaut haben in Rumänien, gehören die rumänischen Schülerinnen und Schüler zu den Besten. Es ist aber nicht nur die Sprache, sondern verbunden ist natürlich auch eine besondere Methode, in der wir vorbereiten auf bestimmte Dinge, die für die deutsche Lernkultur typisch sind. Also neben Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen, das sind die vier Tätigkeiten, die erfüllt werden müssen, sind besonders eben beim Schreiben und auch bei einer mündlichen Kommunikation das Erörtern sehr wichtig. Das heißt also argumentieren pro und contra und daraus heraus die eigene Meinung zu bilden und diese zu verteidigen, besonders dann in der mündlichen Prüfung, wo sie ein Projekt selber recherchiert haben und ihre Ergebnisse vor einer Kommission verteidigen müssen. Das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Diplom. Das heißt also Sprache plus ein Stückchen deutsche Lernkultur. Und vielleicht sind die Ergebnisse in Rumänien auch so gut, weil unsere zwei Lernkulturen sich sehr gut ergänzen.
Zuständig für die insgesamt 37 Schulen mit deutschsprachigem Unterricht in Siebenbürgen und im Banat ist die Fachberaterin der Zentralstelle für Auslandsschulwesen in Westrumänien, Annette Richter.
Da haben wir in diesem Jahr 750 DSD-Prüfungen abgenommen und alleine hier am Nikolaus-Lenau-Lyzeum sind es über 60 Prüfungen gewesen. Das heißt, das Lenau-Lyzeum hat einen ganz großen Anteil an der Gesamtzahl. Die Vorgaben für die Bestehensquote sind 55-65% und die Lenau-Schule hat 82%. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis und wir freuen uns sehr. Diese Lehrerinnen und Lehrer, die sind mit dem Herzen dabei. Das ist nicht einfach nur eine administrative Aufgabe oder irgendein Angebot, was halt verpflichtend für sie ist, weil sie hier Lehrkräfte sind, sondern sie sind der deutschen Sprache und Kultur tief verbunden. Und was uns auch immer wichtig ist, wir versuchen natürlich in ganz engem Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern zu sein, indem wir sie fortbilden, indem wir für sie da sind, wenn sie Fragen haben, indem wir selbst auch die Schulen unterstützen, hinkommen und sagen, wo drückt euch der Schuh? Und ich glaube, diese Art der Beziehungspflege auf jeder Ebene macht ein Programm auch erfolgreich.
Die zentrale Veranstaltung war ein Festakt in der Temeswarer Oper am Freitag um 11 Uhr. Die zahlreich erschienenen Gäste begrüßten die aktuelle Leiterin der Nikolaus-Lenau-Schule Helene Wolf und der Vorsitzende des Vereins Freunde der Lenau-Schule Franz Quint. Durch das Programm führte der Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar Lucian Verschandan, ebenfalls ein ehemaliger Lenau-Absolvent. Rührende Grußworte wechselten sich mit Ehrungen und kulturellen Momenten aktueller und ehemaliger Lenau-Schüler ab. Die Festrede hielt die Deutschlehrerin, Schriftstellerin und ehemalige Lenau-Absolventin Lorette Kerescu. Das Demokratische Forum der Deutschen im Banat verlieh durch seinen Vorsitzenden Johann Fernbach dem Vorsitzenden des Vereins Freunde der Lenau-Schule Franz Quint seine höchste Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold. Aus Anlass des Schuljubiläums verlieh anschließend der Verein Freunde der Lenau-Schule das goldene Lenau-Wappen ebenfalls als Ehrennadel an den ehemaligen Bürgermeister George Juhandu und den amtierenden Bürgermeister Dominik Fritz, an die Stifter der Förderpreise, die jährlich für Lenau-Schüler ausgeschrieben werden, Günther Kappler und das Ehepaar Carmen und Jakob Walbert, sowie an die ehemaligen Schulleiter Barbara Bonfort und Ovidiu Ganz. Der Festakt wurde live auf dem YouTube-Kanal des Vereins Freunde der Lenau-Schule übertragen und kann dort weiterhin verfolgt werden.
Es war eine kurzweilige Veranstaltung in meinen Augen, obwohl es 2 Stunden gedauert hat, aber es war abwechslungsreich. Wir hatten hervorragende Grußworte aus der Politik, aus der Verwaltung, von den Schulbehörden. Wir hatten eine schöne Festrede. Wir hatten 3 wunderbare Musikeinlagen. Die Schüler waren auf der Bühne, die vorher in Wettbewerben ihr Können bewiesen haben, sind geehrt worden. Auch ich selbst bin geehrt worden und möchte mich nochmal auch hier an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken für die Ehrennadel. Und ich glaube, es war ergreifend. Es waren 2 sehr ergreifende Momente gewesen. Zum einen Frau Bonfert, die ehemalige stellvertretende Schulleiterin, die vor 70 Jahren als Mathematiklehrerin an der Schule begonnen hat, die 94-jährig aus Deutschland hierher gekommen ist. Sie hat Standing Ovations bekommen. Ein anderer Höhepunkt war natürlich auch, der Verein hat Ehrennadel verliehen an die beiden Bürgermeister Alt-Obey Johann Kalu, der die Renovierung der Lenau-Schule begonnen hat, und aktueller OB Fritz, der die Renovierung fertiggestellt hat. Die beiden Stifter der Preise der Schule, das Ehepaar Walbert und Professor Kappler, und dann eben Frau Bomfort und Herr Ganz eben als Direktoren der Schule. Ein weiterer großer Höhepunkt in meinen Augen war dann zum Schluss gewesen, als Gaudeamus angestimmt wurde und das ganze Saal aufgestiegen ist und mitgesungen hat. Das waren schon Gänsehautmomente.
Der Vorsitzende des Vereins Freunde der Lenau-Schule, Franz Quint, ist Lenau-Absolvent des Jahrgangs 1983.
Nach dem Abschluss der Lenau-Schule hat er Franz Quint zuerst mal 2 Jahre Elektrotechnik hier in Temeswar studiert, dann sein Studium in Karlsruhe fertig gemacht, als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, promoviert. Dann war ich in der Industrie, Entwicklungsingenieur, Abteilungsleiter, dann in einem großen Luft- und Raumfahrtkonzern gewesen. Bin dann im Jahr 2002 als Professor an die Hochschule Karlsruhe berufen worden und bin dort nun seit 6 Jahren der Prorektor für Forschung. Ich bin Vorsitzender des Vereins der Freunde der Lenau-Schule seit 2008. Ich bin Gründungsmitglied des Vereins, erster Vorsitzender und noch aktueller Vorsitzender des Vereins und, weil wir diesen Bezug haben, seit etwa einem Monat auch Vorsitzender des Freundeskreises Karlsruhe-Temeswar.
Der Festsaal der Lenau-Schule war am Freitagnachmittag Austragungsort einer Lesung mit den ehemaligen Lenau-Schülern Katharina Eismann, Katrin Kilzer, Walter Roth und Fred Sawatzki. Hallrun Reinholz stellte dabei den über 600 Seiten großen Jubiläumsband Die Lenau-Schule sind wir, ein Erinnerungsbuch zum 150. Geburtstag, vor.
Ich habe ehrlicherweise die Lenau-Schule gar nicht abgeschlossen, weil ich schon 78 nach Deutschland ausgewandert bin und habe mein Abitur in Deutschland gemacht. Aber ich habe dann in Wien und München Germanistik studiert, Volkskunde, und bin eigentlich jetzt journalistisch tätig schon seit vielen Jahren. Und derzeit bin ich Redakteurin bei der Banater Post. Der Verein der Freunde der Lenau-Schule hat von Anfang an seit seiner Gründung immer die Aufgabe gehabt, eine Chronik der Lenau-Schule zu erstellen, um das Material, das da ist, und die Zeitzeugen, die man noch fragen kann, zusammenzubringen. Dieses Projekt hatten wir uns dann vorgenommen für das 150. Jubiläum. Die ersten 150 Seiten sind Geschichte für Vorgängerschulen und der Lenau-Schule bis heute. Und danach heißt das zweite Kapitel Bilder und Erinnerungen. Und das ist ein sehr dickes Kapitel, sind viele Zeitzeugenberichte, viele Fotos. Und vor allem haben wir die Schülerzeitung Lenau-Schülerstimmen und später Lenau-Schule ausgewertet von mehr als 20 Jahren. Und deswegen ist da sehr viel Material drin. Und dann gibt es auch noch ein Kapitel, das heißt Der Geist der Lenau-Schule, wo sich ehemalige Lenau-Schüler äußern darüber, was für sie die Lenau-Schule bedeutet.
Der Samstag begann mit einem Festgottesdienst in der frisch restaurierten Temeswarer Domkirche um 11 Uhr. Es zelebrierte der Generalvikar der römisch-katholischen Diözese Temeswar, Johann Dirschl, und den musikalischen Rahmen sicherte das Domorchester, geleitet vom Domkapellmeister Walter Kindl. Die Kirche war so voll wie selten bei einem deutschsprachigen Gottesdienst, und zu den Besuchern zählte auch der ehemalige Bürgermeister der Stadt Temeswar und ehemaliger Lenau-Absolvent George Chuhandu.
Ich bin Jahrgang 65 und es war eine Freude für mich, dass ich so viele Leute gestern in der Oper gesehen habe und auch heute in der Messe. Selbstverständlich sind jüngere Jahrgänge wie ich, sind Leute aus den Jahrgängen 80, 90, 2000 und so weiter. Aber ich freue mich, dass diese Tradition weitergeht, und ich glaube, Herr Dr. Franz Quint hat eine sehr gute Arbeit gemacht, und selbstverständlich, diese Tradition zu erhalten, ist nicht einfach, weil die Lenau-Schüler sind überall verstreut in der Welt und es ist schwer, die alle zusammenzubringen. Aber es ist ihm gelungen und ich freue mich, und auch für die Stadt Temeswar, für Timișoara war das ein Ereignis. Wir sind jetzt auch Kulturhauptstadt und bei dieser Gelegenheit sind viele aus Europa zurückgekommen. Auch aus den Vereinigten Staaten, höre ich, waren welche Schüler, die zurückgekommen sind, und die Freude ist groß. Sie können überall frühe Gesichter sehen und auch das Wetter hält mit uns.
Die Teilnehmer am Lenau-Treffen besuchten anschließend die Kunstinstallation Nach dem Fest, das Fest im Stefania-Palast am Traiansplatz. Durch die Ausstellung führte die ehemalige Lenau-Schülerin Sigrid Katharina Eismann.
Ich habe dann all die Sprachen gelernt, die mir in Osteuropa verwehrt blieben, erlernt, Englisch, Spanisch, Französisch, habe aber später auch das Russische wieder aufgegriffen, wurde Übersetzerin, wurde Messeunternehmerin, und es ergab sich nach einem Gespräch mit einem alten Kommilitonen der Weg zurück zur Literatur. Anknüpfungspunkt war auch eine Reise in die alte Heimat. Drei Disziplinen sind zusammengekommen, ein bildender Künstler, ein Maler, ein Designer und eine Schriftstellerin mit deutsch-rumänischen Wurzeln. Und so ist die Idee entstanden. Ich hatte dem bildenden Künstler eine Geschichte vorgelesen von einem Dorfpfarrer mit der getürmt ist mit der ganzen Kirchweihtruppe. Das war noch zu Zeiten der Diktatur. Er meinte, man könnte einen Tisch eindecken mit Text. Der ganze Tisch ist eine lyrische Landkarte mit Texten aus der neuen Heimat, aus Offenbach am Main bis nach Temeswar mit all diesen Haltestellen dazwischen. Es sind auch autobiografische Haltestellen aus der Familie, Budapest und Wien. Es sind verschiedene Zeiten, die eine Rolle spielen, aber sind immer auch fröhliche, mutige und dramatische Ereignisse, die mich zu diesen Texten inspiriert haben.
Ebenfalls am Samstag gab es eine Lenau-Party für aktuelle Schüler, Lehrer und Eltern im Hof der ehemaligen Minku-Schule. Veranstaltet haben das die Schüler selbst unter der Aufsicht der Lehrer und Eltern. Koordinator der Initiativegruppe war Christoph Krämer aus der 11. Klasse.
Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag eigentlich. Das alles ist organisiert von den Schülern und das ist alles eigentlich ganz kurzfristig organisiert worden. Wir haben das ganz alleine, auch natürlich mit der Unterstützung der Lenau-Schule und der Erwachsenen. Das zeigt auch von der Gemeinschaft der Lenau-Schule. Im Programm steht natürlich die Tanzgruppen des Banatoros Marein, aber auch von Bela Bartok. Und hier wird getanzt, hier wird gegessen, Essen wird gebracht auf vom Publikum, nennen wir es jetzt mal so. Es gibt einen Tortenwettbewerb, es ist einfach, ja, Lust und Laune. Und natürlich ein Grill, vor allem für die Erwachsenen.
Das jahrgangsübergreifende große Lenau-Treffen war am Samstagnachmittag im Ada-Müller-Guttenbrunn-Haus mit Imbiss, Musik und Tanz angesetzt. Die älteste Teilnehmerin war mit 94 Jahren die ehemalige stellvertretende Schulleiterin Barbara Bonfert. Für sie selbst war dieses Lenau-Treffen wie eine Liebeserklärung und die erhaltene Auszeichnung eine Krönung ihres Lebens.
So eine große Auszeichnung habe ich noch nie erhalten. Ich habe verschiedene Diplome erhalten, auch als Schüler, auch als Handballspielerin, auch Professore Emerita. Aber diese war die höchste, die ich bekommen konnte. Die Liebe ist eher eine Wertschätzung eines Menschen in meinen Augen, wie ich einen oder den anderen Menschen wertschätze. Ich war nie eine unglücklich Verliebte, auch in meiner Jugend nicht. Und darum ist von meiner Seite aus, ist es mehr eine gegenüber anderen Personen, eine Wertschätzung des Betreffenden. Und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich mit solchen Personen zu tun gehabt habe, die ich nicht leiden konnte. Denn jeder hat sein Temperament, seine Schwächen und man muss sie halt akzeptieren, vor allem als Lehrkraft. Und man kommt mit so vielen Arten von Menschen in Verbindung, sodass man nicht einmal Zeit hat, die Gefühle zu kategorisieren.
Die aktuelle Schulleiterin der Nikolaus-Lenau-Schule ist Helene Wolf, Absolventin der Lenau-Schule, Jahrgang 1983.
Ich habe Physik studiert, habe Physik absolviert und Physik unterrichtet. Mittlerweile habe ich noch ein bisschen mit Mathe kokettiert. Und seit 2003 bin ich Schulleiterin an der Lenau-Schule, unterrichte aber noch Physik. Ich denke, als Lehrer soll man nicht vergessen, wie man das Ganze als Schüler erlebt hat und durch was eigentlich unsere Schüler alles gehen. Ich denke, man soll sie auch liebevoll begleiten. Wir haben uns gedacht, dass dieses Fest rechtzeitig 2020 stattfindet. Inzwischen feiern wir 150 plus 3 Jahre seit der Gründung der ersten Oberrealschule in Temeswar. Wir haben auch am Programm gearbeitet, sodass wir, soweit es möglich ist, den Geschmack aller Absolventen erwischen und treffen. Auf dem Papier ist es eins, aber wenn das Ereignis mit Leben gefüllt ist und die Teilnehmer dabei sind, dann ist es viel gefühlsreicher und das ist, was eigentlich zählt. Die Menschen, die dabei teilnehmen.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiooptimișoara.ro/asculte.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Bistritz. Die evangelische Kirchengemeinde Bistritz, das Deutsche Forum, die HUG Bistritz-Nösen und das Bürgermeisteramt luden am zweiten Wochenende im Mai zu der Einweihungsfeier der renovierten und restaurierten Bistritzer Stadtpfarrkirche und zu dem dazu parallel stattfindenden Nord-Siebenbürger-Treffen. Die Veranstaltung begann am Freitag, den 12. Mai und dauerte bis Sonntag, den 14. Mai. Ein umfangreiches geistlich-kulturelles Programm wurde geboten. Gabi Messe von Radio Neumarkt sprach im Vorfeld der Feierlichkeiten mit Hans Franki, Vorsitzender der HUG Bistritz-Nösen.
Es handelt sich um ein außergewöhnliches Ereignis, ich sage mal ein Jahrhundertereignis, die Wiedereinweihung der wunderschönen Bistritzkirche.
Die renovierte und restaurierte Bistritzer Stadtpfarrkirche wird fast 15 Jahre nach dem verheerenden Brand vom 11. Juni 2008 neu geweiht. Wie sind die Renovierungs- und die Restaurierungsarbeiten abgelaufen?
Nach dem Brand 2008 herrschte große Verzweiflung. Man wusste nicht, wie es weitergehen soll, weitergehen kann. Wir hatten das Glück, dass das Bistritzer Bürgermeisteramt mit dem damaligen Bürgermeister Ovidiu Crețu sich sofort eingebracht haben, gesagt haben, diese Bistritzkirche im Zentrum der Stadt ist so wichtig für die Stadt, sie ist das Symbol der Stadt, wir müssen sie wiederherstellen. Und es begann mit Sofortmaßnahmen. Also erstmal den beschädigten Teil, der Turm war ja völlig ab- und ausgebrannt, aber auch ein Teil des Kirchendaches. Da musste man erstmal Reparaturen daran vornehmen, damit der Regen und Schnee im Winter nicht weitere größere Schäden anrichten sollten. Es begann mit der Restaurierung dieser Teile. Insbesondere wurde Wert darauf gelegt, das war auch unsere Aufgabe, die HUG, neue Glocken zu beschaffen. Die waren ja beim Brand geschmolzen. Drei Glocken wurden in Passau gegossen. Die Turmuhr wurde neu gemacht. Der Turm wurde gedeckt. Das waren Sofortmaßnahmen, die überwiegend von der Stadtverwaltung getragen wurden und von der HUG Bistritz. Danach folgte eine längere Pause. Erstmal war kein Geld mehr da und zweitens konnten auch keine Arbeiten ohne Projekt durchgeführt werden, weil die Sofortmaßnahmen, die konnten mit Anleitungen Tagesprojekte durchgeführt werden, aber dann die große Renovierung, dafür musste ein Projekt geschrieben werden. Es kam dann 2013, das Jahr der 450 Jahre seit dem Umbau der Kirche. Diese Feier wurde auch durchgeführt. Wir hatten vorher schon das Gewölbe in dem Innenraum der Kirche restaurieren lassen und es war eine gelungene Feier. Aber dann eine längere Pause. Mit kleinen Arbeiten war nur wenig Geld vorhanden, war insbesondere hatten wir immer wieder kleine Projekte mitfinanziert. Dann kam 2019 als großes Sachsentreffen im Bistritz in der Baustelle. Es war ein Ereignis besonderer Art. Und danach hat endlich das EU-Projekt gegriffen und mit Geldern durch ein EU-Projekt und das Geld vom Bürgermeisteramt und von der Kirchengemeinde Bistritz wurde dann die letzte Bauphase begonnen, die nun 2023 zu Ende geht.
Seit 2004 engagierte sich die HUG Bistritz-Nösen umfassend für die Restaurierung der Bistritzer Stadtpfarrkirche. Wer hat finanziell zur Restaurierung der 2008 in Brand geratenen Kirche und ihrem Kirchturm beigetragen?
Wir hatten schon vor dem Brand uns zum Ziel gemacht, dieses Juwel, diese schöne Kirche in Bistritz herzustellen, weil die kleine Kirchengemeinde selber war zu der Zeit finanziell nicht in der Lage, irgendwas an dem schönen Bau zu tun. Und deshalb hatten wir erstmal die vielen Löcher im Kirchendach gesichert, aber dann kam ja der Brand. Und wie gesagt, in der ersten Phase hat das Bürgermeisteramt der Stadt Bistritz mit über 2 Millionen Euro Sofortmaßnahmen mit eingeleitet. Wir, die HUG Bistritz, haben in dieser Zeit auch 500.000 Euro aus Spenden beigetragen. Natürlich, ohne dieses große EU-Projekt mit ausländischen Mitteln hätte die abschließende Renovierung der Kirche nicht stattfinden können. Insgesamt wurden ca. 7 bis 8 Millionen Euro für die Renovierung der Kirche bis heute ausgegeben.
Im Mittelpunkt des Events findet ein Symposium der an der Restaurierung beteiligten Fachleute statt. Was können Sie uns darüber sagen?
Das ist ein interessanter Teil der Gesamtveranstaltung und soll die Leistungen der Firma, die bei den Renovierungen gearbeitet haben, hervorheben bzw. dokumentieren. Alle, insbesondere die Archäologen, die ja am Anfang gearbeitet haben, ohne archäologische Grabungen geht das ja heutzutage am Baudenkmäler überhaupt nicht. Und die waren auch wichtig. Die haben auch dazu beigetragen, dass Fundamente von der Vorkirche freigelegt wurden. Aber dann die ganzen Restauratoren bei den Steinarbeiten, Holzarbeiten, ein Fresken in der Kirche und Orgelbauer, alle, die dazu beigetragen haben zur Renovierung und Restaurierung der Kirche, haben die Möglichkeit, am Freitag bei dem Symposium in ihren Vorträgen darzulegen, wie sie gearbeitet haben, was sie dabei festgestellt haben, was für Besonderheiten sich da geboten haben.
Die Stadtgründung von Bistritz kann auf das 12. Jahrhundert datiert werden. Die evangelische Stadtpfarrkirche wurde im 14. Jahrhundert am Standort eines älteren Vorgängerbaus errichtet. Der Turm ist der höchste Kirchturm Siebenbürgens. Welche sind die wichtigsten geschichtlichen Daten?
Leider gibt es aus der Frühzeit sehr wenige Dokumente. Bekannt ist, dass es eine kleine Kirche gegeben hat im 13., 14. Jahrhundert, die dann durch eine größere Hallenkirche erweitert wurde mit 2 Türmen. Das war noch zu der katholischen Zeit. Neben den Kirchen waren 2 katholische Kapellen noch und um die Kirche herum war der Friedhof der Stadt. Und dann kam die Reformation. 1540 sind die Siebenbürger Sachsen dann damals geschlossen zum evangelischen Glauben übergegangen und haben weitestgehend die Kirchen verändert. Veränderungen waren aber auch nötig, weil die alte Kirche zum Teil baufällig geworden war. Der Nordturm war einsturzgefährdet und wurde abgerissen und schon 1470 hatte man begonnen, den neuen großen Turm, der auch heute noch steht, zu bauen. Diese Bauzeit hat gedauert von 1470 bis 1519 und ist zum größten gemauerten Turm in ganz Siebenbürgen und vielleicht auch in Südosteuropa geworden. Dieser Turm mit seinen 75 Metern steht auch heute noch und ist ein wunderbares Wahrzeichen der Stadt. Dann war ja nicht nur dieser Nordturm einsturzgefährdet, sondern insgesamt die Westfassade, die ganze Kirche. Und die anstehende Reformation hat dann bewirkt, dass diese Kirche umgebaut wurde in den Jahren 1560 bis 63. Das erscheint eine sehr kurze Bauzeit im Vergleich zu dem, was wir heute erleben. Aber die Bürger der Stadt hatten das damals geschafft, obwohl es nur 4.000 bis 5.000 Bürger in der Stadt bis zu der Zeit lebten. Der Baumeister Petrus Italus aus Lugano kam von Lemberg und hat den Umbau der Kirche, die dazu geführt hat, dass auch jetzt Renaissance-Teile zu sehen sind, insbesondere die Westfassade, besonders schön, dass die Kirche umgebaut worden ist. Und seit dem Umbau 1560 bis 63 ist sie in der Form erhalten geblieben, wie sie heute dasteht. Bei den Restaurierungsarbeiten hat man die alte Wandmalerei aus dem Jahr 1563 am Elbe entdeckt und restauriert und sie erscheint wunderschön jetzt in alten Farben und ist ein wertvoller Bestandteil der Kirche. In der Zwischenzeit gab es immer wieder Brände, so zum Beispiel 1857 ein ganz großer und gewaltiger Brand, wo 2 Drittel der Stadt damals abgebrannt sind, auch der Kirchturm. Aber auch da wurde wieder notdürftig restauriert. Diese notdürftige Restaurierung habe ich selber als Kind noch im Turm erlebt. Das war immer ein Abenteuer, wenn man auf diesen Turm stieg. Die alten Holzstiegen da, die waren nur notdürftig wiederhergestellt worden. Jetzt kann man den Turm mit einem modernen Lift besteigen und die Aussicht genießen. Es ist schön, wenn man oben auf der Galerie rund um den Turm geht und in alle Richtungen blicken kann.
Heute zählt die evangelische Gemeinde etwa 250 Seelen und ist eine der größten Gemeinden im Bezirk Schäßburg.
Ja, wenn Sie sagen, mit 250 Seelen eine der größten Gemeinden, ist das schon ein trauriges Bild betreffend die Geschichte der Siebenbürger Sachsen. die nie zahlenmäßig sehr viele waren. Insgesamt zu besten Zeiten waren es um die 300.000 bis 400.000. Aber zurzeit leben in Siebenbürgen nur noch ca. 10.000. Und der Krieg 1944 sind ja die Nordsiebenbürger evakuiert worden und der Großteil ist damals in Österreich und Deutschland geblieben und wenige sind zurückgekommen, die in den 70er Jahren dann das Land verlassen haben. Und von diesen 250 Seelen, die Sie jetzt genannt haben, sind vielleicht noch 100, die noch wirklich sich zu dem Glauben bekennen und aktiv sind und auch Kirchensteuer zahlen. Und es ist eine kleine Gemeinde, aber eine gute Gemeinde und wertvoll und erhaltenswürdig.
Ein umfangreiches geistlich-kulturelles Programm wird an diesem Wochenende geboten. Neben der Einweihungsfeier findet auch das Nord-Siebenbürger-Treffen statt. Welche sind die Highlights der Veranstaltungen?
Highlights der Veranstaltungen beginnen schon am Freitagabend mit einem Open-Air-Konzert, eine Operngala mit Künstlern aus Bistritz wie Ovidio Purcell, der Solist an der Düsseldorfer Oper ist, oder Bob Benjamin, auch an der Düsseldorfer Oper beschäftigt, die alle aus Bistritz stammen. Aline Anka ist Solist in Hamburg und weitere Solisten von der Oper aus Klausenburg und Jasch werden dabei sein mit dem neuen Siebenbürgischen Symphonieorchester unter Leitung von Romeo Rimbu, werden am Freitagabend ab 18 Uhr ein Open-Air-Konzert bester Qualität gestalten. Dann geht es weiter am nächsten Morgen um 9.30 Uhr mit dem Trachtenumzug, begleitet von den beiden Blaskapellen, die aus dem Ausland anreisen. Eine Blaskapelle aus Traben der Höhe von der Stadt Wiel. Die Stadt Wiel ist Partnerstadt der Stadt Bistritz. Und die zweite Kapelle kommt aus Traun, die lustigen Ansuanten, die auch bekannt sind im In- und Ausland für die Qualität ihrer Musik. Also dieser Trachtenumzug findet statt, ausgehend von der orthodoxen Kirche über die Fußgängerzone zum Bürgermeisteramt bzw. zum Pfarramt und zur Schlüsselübergabe vor der Kirche. Dann kommt der große Wiedereinweihungsgottesdienst in der evangelischen Kirche, bei der auch Bischof Reinhard Kulb anwesend ist. Und dann am Nachmittag verschiedene Programme. So zum Beispiel wird der Kunsthistoriker Vassili Duda in der Kirche einen Vortrag halten über den Bau der Kirche, über die Kirche, über die Bedeutung dieser Kirche. Ein sehr interessanter Vortrag. Es soll auch ein Film der Restaurierung der Kirche wieder zeigt, dargeboten werden. Dann auf der Bühne, auf der Freilichtbühne, eine Folkloreveranstaltung mit den Professionisten von der Comuna de Pessomisch, aber auch mit einer Tanzgruppe aus Wels, auch drei Partnerstadt der Stadt Bistritz, aber auch Volkstanzgruppen aus Rhen und Schlesburg werden dabei sein. Also auch da ein interessantes Programm. Danach folgt ein besonderer Höhepunkt, ein Konzert in der Kirche, und zwar ist der Bachchor, der berühmte Bachchor aus Kronstadt unter ihrem Leiter Steffen Schland, wird nach Bistritz kommen. Die neue Orgel soll eingeweiht werden mit diesem Konzert, mit dem Bachchor. Wir freuen uns jetzt schon. Das ist ein besonderer Genuss, ein kultureller Genuss, dieser Bachchor. Und dann ab 8 Uhr treffen wir uns in den Räumlichkeiten des alten Gewerbevereins, in den Kellerräumlichkeiten, zu dem Nord-Siebenbürger Treffen. Da sind alle eingeladen zu einem Imbiss und Umtrunk, die von nah und fern angereist sind, und zum gemütlichen Beisammensein. Dort wird auch der Bundesvorsitzende der Siebenbürger Sachsen aus Deutschland, Rainer Lehni, und der Bundesvorsitzende der österreichischen Siebenbürger Sachsen, Manfred Schulle, dabei sein und auch ein Grußwort sprechen. Wir freuen uns auch auf diesen Abend. Der Sonntag danach, da geht es weiter mit dem Festgottesdienst, dem evangelischen Gottesdienst mit Abendmahl, anschließend ein Blasmusikkonzert in der Fußgängerzone, am Nachmittag ein Konzert auf der Promenade im Pavillon, wie vor Jahrzehnten, beinahe vor Jahrhunderten, als da jeden Sonntag die Blasmusik die Bistritzer erfreute. Der Sonntagabend klingt dann aus, wieder mit dem Treffen der Nord-Siebenbürger Sachsen in den Kellerräumen des Gewerbevereins. Also insgesamt über beinahe 3 Tage ein umfassendes geistiges, kulturelles Programm, wie Sie so schön gesagt haben, wird ein bisschen stattfinden. Es ist ein Jahrhundertereignis, ich wiederhole mich, aber wir sind froh und stolz, dass es jetzt endlich soweit ist.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Franci, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und schöne Tage in Bistritz.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomuresch.ro, das ist maroschwascharheliradio.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Es ist auf jeden Fall ein überaus außergewöhnliches Praktikum, über das wir jetzt gleich reden. Im Mittelpunkt stehen zwei Studierende der Hochschule Coburg, die dort das Fach Soziale Arbeit belegt haben. Der Studienplan sieht ein Praxissemester vor. Und um genau das zu absolvieren, sind die beiden erst einmal aufs Fahrrad gestiegen. Bei Wind und Wetter radelten sie 20 Tage lang in den Nordwesten Rumäniens in die 2500 Einwohnergemeinde Cidrag in unmittelbarer Nähe zur Grenze nach Ungarn und zur Ukraine. Und in dieser kleinen Gemeinde kümmern sie sich um bessere Bildungsgrundlagen für die vielen Roma-Kinder, die dort leben und für die Bildung der Schlüssel für ein besseres Leben ist. Der deutsche Journalist Thomas Wagner hat die beiden im Buki-Haus, so heißt diese, von einem deutschen Verein getragenen Einrichtung besucht.
Ein Unterrichtsraum in einem kleinen Flachdachgebäude direkt an der Ortsdurchfahrt Cidriac im Nordwesten Rumäniens. Ein halbes Dutzend Mädchen und Jungen zwischen 6 und 8 Jahren rutschen unruhig auf ihren Stühlen hin und her. Betreuerin Greta Marco lässt sich dadurch nicht beirren.
Jetzt machen wir eine Übung über Frühling. Die Kinder müssen die Bilder, welche zu Frühling gehören, aussuchen, ausschneiden.
Das Besondere, das Ganze spielt sich nicht in der Schule, sondern im sogenannten Buki-Haus ab, eine Einrichtung in Cidriac zur ergänzenden Nachmittagsbetreuung.
Die Kinder, die kommen aus dem Roma-Viertel, das hier am Rande vom Dorf Cidriac liegt. Was wir auch in den Hütten gesehen haben, ist, dass es halt keine Tische gibt. Es gibt auch kein Papier. Es gibt selten Stifte, mit denen die Kinder zu Hause Hausaufgaben machen können. Und das macht es natürlich schwer für die Kinder, sich selbstständig daheim hinzusetzen und zu lernen.
So die Beobachtung von Thomas Fritsch, der an der Hochschule Coburg das Fach Soziale Arbeit studiert und seine Praxissemester im Buki-Haus Cidriac zur Betreuung von Roma-Kindern verbringt. Weil?
Also ich denke, die soziale Arbeit darf nicht geendet werden, wo die Ländergrenzen sind. Dementsprechend ist es durchaus vernünftig, auch im Ausland das Praktikum zu machen. Und es ist natürlich auch für uns einfach ein schöner Weg, kulturell was dazuzulernen.
Und ich glaube, wenn man hier die ganzen Eindrücke sammelt und dann in seine sozialarbeiterische Tätigkeit in Deutschland mit verbindet, dann hat man da ganz, ganz viel Potenzial und hat ganz viele andere Möglichkeiten, die man dann mitnimmt.
Ergänzt Nick Köppel, der ebenfalls in Coburg Soziale Arbeit studiert und ebenfalls sein Praxissemester in Cidriac absolviert. Spektakulär war vor allem die Anreise der beiden mit dem Fahrrad.
Das waren rund 1400 Kilometer. Das Schönste an diesem ganzen Radfahren ist dieses langsame Vorankommen, das Verarbeiten der Strecke. Also wir sehen, wie sich die Dörfer verändern, wie auf einmal die Roma-Viertel sichtbar werden.
Dass man einfach diese Weite wahrnehmen kann mit dem Fahrrad.
Und bei ihrer Fahrradtour haben Thomas Fritsch und Nick Köppel immer wieder Geld gesammelt für das Buki-Haus, dem Ziel ihrer Tour.
Wir brauchen etwa 12.000 Euro für unseren Mittagstisch im Jahr. Und das war unser Ziel und wir haben 15.000 bekommen.
Freut sich Stefan Zell aus dem oberschwäbischen Bad Saalgau, der im Auftrag des Vereins Buki e.V. das Projekt in Cidriac seit 15 Jahren betreut. Die Finanzierung des Mittagstisches für die Roma-Kinder gesichert. Allerdings gibt es dafür eine Spielregel.
Also Voraussetzung, um ins Buki-Haus zu kommen, ist, dass die Kinder die Schule besuchen. Das ist die Regel Nummer 1. Das zentrale Thema ist, dass Kinder lesen und schreiben und grundlegende Rechenarten kennen. Und damit sind sie schon viel, viel, viel weiter wie die Mehrzahl heute im Viertel.
Das Viertel, damit meint Stefan Zell die zweite Ortshälfte, in denen seit langer Zeit die Roma zu Hause sind. Viele Eltern dort haben, so die Beobachtung von Stefan Zell, eine große Scheu, ihre Kinder in eine weiterführende Schule zu schicken, in der nächstgrößeren Stadt.
Die Roma hier haben über Jahrzehnte ziemlich isoliert in diesem Viertel gewohnt, weil die Eltern aus Angst ihre Kinder schlicht und ergreifend nicht weglassen.
Was dazu führt, dass viele der Kinder wie ihre Eltern schlecht bezahlte Handlangerarbeiten machen müssen, in Armut fahren. Ein Teufelskreis, den das Projekt Buki-Haus in Chitriac durch die Bildungsangebote durchbrechen will. Dazu wollen Stefan Zell und seine Helfer den Kindern auch
lebensnahe Dinge beibringen. Dinge wie Schuhe binden, wie Jacken richtig zumachen. Schwerpunkte sind aber auch Umgang mit Geld. Schwerpunkte ist aber auch Freundschaft und Beziehung.
Genügend Arbeit also auch für die beiden Studierenden Nick Köppel und Thomas Fritsch von der Hochschule Coburg.
Wovon wir da ganz groß profitieren, ist so der Perspektivwechsel, dass wir lernen, auch die Lebenswelt der Menschen, die hier wohnen, da drauf einen Fokus zu haben. Und das wird sich dann auf die Arbeit auch sehr stark auswirken.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Willkommen zurück, werte Damen und Herren. Den nächsten Aufenthalt machen wir nun in Fünfkirchen in Ungarn. Das Wunderbar-Festival bot in diesem Jahr ungarnweit mehr als 170 Programme rund um die deutsche Sprache und Kultur an. Am Festival hat sich auch das Szolnay Technikum in Fünfkirchen beteiligt und zwei besondere Programme für die Interessenten angeboten. Über die Schule selbst und die Wunderbar-Programme erzählte unserer Kollegin Melita Hengel von Radio Fünfkirchen die stellvertretende Direktorin Maria Nehme-Schlengel.
Auch das Szolnay-Technikum in Pécs bietet einen deutschen Unterricht an. Fangen wir bitte damit an, dass wir die Schule vorstellen.
Ja, also unsere Schule unter diesem Namen existiert seit 2016. Dann haben wir den Namen Szolnay aufgenommen. Das ist auch kein Zufall eigentlich, ja, denn der Szolnay, ja, also die Familie Vilmos Szolnay zum Beispiel, war in allen Bereichen tätig, was wir als Unterrichtsfach bei uns in der Schule haben. Also er war ein Händler eigentlich, ja, so deshalb, was wir als Fach bei uns haben in der Schule, so Handeln. Ich denke, das ist ein Bereich und sehr wichtig und ist verknüpft mit der Familie. Sie haben die Informationen durch die Gastronomie gesammelt. Ja, also sehr große Partys haben sie zu Hause gehalten. Also ich denke, die Gastronomie war auch wichtig für die Familie. Und die andere Quelle, woher sie Informationen haben, auch zu der Erneuerung, was sie geschaffen haben, diese waren die Reisen. Und wir haben Tourismus als Fachbereich bei uns in der Schule. Also deshalb. Und die Familie hat uns diese Möglichkeit gegeben. Also sie haben uns erlaubt, den Namen zu tragen. Also einerseits ist das sehr, sehr wichtig, denke ich. Und dann habe ich auch die drei Bereiche erwähnt Ihnen, was wir hier haben, was wir anbieten können. Und natürlich auch die deutsche Sprache ist für uns eben deshalb sehr wichtig. Denn wir im Tourismus, in der Gastronomie, wir haben lange Traditionen, auch mit der Sprache, mit den Leuten hier in der Gegend, die hier leben und da sprechen. Die meisten Touristen kommen aus deutschsprachigen Ländern. Ja, also deshalb denke ich, wenn jemand Englisch spricht, das ist okay, aber dann immer Deutsch zu sprechen und dann auch die Gäste Deutsch ansprechen, das kann auch wichtig sein. Und deshalb, ja, also wir fokussieren auch auf die deutsche Sprache. Und wir erwarten solche Schüler, die diese Sprache schon mal gelernt haben in der Grundschule. Und wir wollen das weiterentwickeln.
In dieser Woche findet das Wunderbar-Festival statt und wir berichten über zahlreiche Programme landesweit. Und auch das Szolnay-Technikum hat sich in diesem Jahr für dieses Projekt angemeldet. Was wird denn an der Schule angeboten?
Ja, also wir wollten verknüpfen die Sprache mit unseren Berufsbereichen. Also das war das Ziel. Und deshalb haben wir einen Wettbewerb für unsere Schüler ausgedacht, wo sie schwäbische Gerichte kochen können. Also das haben wir einerseits, das läuft eben heute. Und sie haben solche Rezepte gesammelt, schwäbische Rezepte von zu Hause. Ja, denn viele haben diese schwäbische Abstammung. Und dann jetzt in der Küche kochen sie das eben. Also solche Gerichte wie Hefeknödel zum Beispiel oder Kaiser Schmarren oder Schnupfnudeln oder diese Schweinebraten mit Kraut, ja, so was so typisch ist für die deutsche Küche. Und sie sollen das natürlich dann am Ende auch so schön aufdecken, ja, und das wird bewertet. Also einerseits das haben wir dabei, aber erwarten wir die anderen Schüler auch, die dann einen Test ausstellen können, natürlich in der deutschen Sprache, ja, und so sehen wir, ob sie die Gerichte kennen, diese schwäbische Gerichte oder nicht, die deutsche Sprache benutzen können oder nicht, also das wird auch getestet dabei. Und wir haben dann noch ein weiteres Programm, das nicht mehr für unsere Schüler, sondern für alle, die sich dafür interessieren. Das wird ein Spaziergang in Pécs, wo wir Deutsch über die Sehenswürdigkeiten erzählen, so ein Mosaik über Pécs geben, denn Pécs ist so vielseitig. Ja, also diese viele, viele kulturelle Traditionen, was wir haben, das wollen wir vorstellen. Und dann dabei so unterhalten ein wenig auf Deutsch, also die das üben möchten vielleicht. Und wir haben dafür auch so ein Spiel ausgedacht noch. Ja, und dann am Ende dann so Kleinigkeiten, kleine Geschenke kann man bekommen.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen über das Koch-Projekt zum Wunderbar-Festival sprechen, wie viele Mannschaften sind denn dabei und sind das alles Mannschaften aus der Schule?
Alle Mannschaften sind aus der Schule. Jetzt ziehen Mannschaften, nehmen an diesem Wettbewerb teil. Aber was ich betonen möchte, dass, wie ich gesagt habe, verschiedene Bereiche haben wir. Jetzt aber nicht die Köche kochen dort, ja, also nicht die später Koch werden, sondern auch solche, die Handel lernen, die Tourismus lernen. Also sie sind nicht Profis, würde ich so sagen, sondern die sich dafür interessieren und Lust dazu gehabt haben. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig. Ja, also denn nicht nur die, das auch normale in der Schule sowas lernen, wie wir kochen, sondern andere auch dazu Lust haben und dabei auch die Sprache benutzen und die Traditionen, die Bräuche auch benutzen können, also das verwenden, was sie von zu Hause haben.
Die Gerichte, die Sie erwähnt haben, sind ja typisch schwäbisch und das ist natürlich der perfekte Grund, um auch auf ein anderes Thema noch zu sprechen zu kommen, und zwar auf ein Kochbuch, das von der Schule erstellt wurde. Das ist nicht nur schwäbisch, wenn ich das gut weiß, sondern es sind die Nationalitäten aus der Branau darin. Wie kam denn dieses Projekt zustande?
Das Ziel des Projektes war eben vorstellen, alles, was wir hier in dem Komitat haben, alle Minderheiten, alle Nationalitäten, was wir die haben und vor allem die Küche von ihnen. Und das war nicht nur ein Projekt hier in der Gegend, sondern wir hatten Kontakte in Italien auch gehabt und dann zusammen mit ihnen haben wir das verarbeitet. Also sie kamen auch zu uns, wir haben hier auch Kochabende veranstaltet, also die Speisen von den verschiedenen Nationalitäten wurden gekocht, aber dann auch Gäste hatten wir hier. Wir haben das ausprobiert, gekostet, ja, so wie sie schmecken. Und dabei hat man dann die Fotos gemacht. Und vom Ausland sind sie auch gekommen. Wir sind auch dorthin gefahren. Also so ein Erfahrungsaustausch war das auch in diesem Bereich. Dass wir können das auch zu unserer Kultur nehmen. Wir sollen auch darüber sprechen. Denn die Küche und die Gastronomie gehört auch zum Land, ja, also zu unserer Kultur, alle, die dort beteiligt sind.
Aktuell gibt es ja diese zwei Projekte im Rahmen vom Wunderbar-Festival. Gibt es vielleicht innerhalb vom Schuljahr auch noch andere Projekte, die mit der deutschen Sprache oder der Kultur zu tun haben?
Ja, wir finden das sehr, sehr wichtig, die deutsche Sprache. Und das betonen den Schülern, sie sollen neben der englischen Sprache eine weitere kennen. Und eben deshalb, wir organisieren auch so spezielle Projekttage, wobei entweder die deutsche Kultur oder besser gesagt die schwäbische Kultur ist ein Thema oder sie haben ein anderes Thema, aber da können wir das einbeziehen. Also ich denke daran, dass wir haben manchmal solche wie zum Beispiel Burgen, aber dann natürlich, wenn wir in so eine Siedlung fahren, wo nicht nur Burg, sondern gibt es dort auch so Minderheiten, zum Beispiel Schwaben, dann das verbinden wir miteinander. Oder zum Beispiel, wenn wir daran denken, es gibt einen normalen Tag, wo wir über den Beruf sprechen, also Tourismus, denke ich, Reiseleiter, und dann sie gehen zum Beispiel sehen, wie die Blaufärberei funktioniert, ja, so wir fahren nach Neunjahrrad. Also ich denke, die helfen dabei auch, diese alten Traditionen, die alten Beziehungen zu diesen Kulturen zu pflegen.
Zuhören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit unserem letzten Beitrag heute verweilen wir, werte Damen und Herren, in Bukarest. Der Europatag wird alljährlich am 9. Mai begangen. Er markiert den Jahrestag der Schumann-Erklärung, in der Robert Schumann seine Idee für eine Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Schumanns Vorschlag gilt als die Geburtsstunde dessen, was wir heute die Europäische Union nennen. Für Schulen ist es eine gute Gelegenheit, die EU jungen Menschen näher zu bringen, indem sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Hermann-Oberth-Schule Bukarest und das Lycée Français feierten dieses Jahr zusammen. Geladen waren zahlreiche Gäste, Vertreter des Bildungsministeriums, der Deutschen Botschaft, die Leiter des Deutschen, des Französischen und des Österreichischen Kulturinstituts. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen war die Vorstellung des Projekts mit dem Titel »Die Gründungsstaaten der Europäischen Union«, das von den Schülern ausgearbeitet wurde. Mehr dazu erfahren Sie von Anna Tschungu, Lehrerin an der Deutschen Hermann-Oberth-Schule Stadtschule und eine der Projektleiterinnen. Das Gespräch führte Bianca Schachigern von der deutschen Sendung von Radio Bukarest.
Der Europatag wurde dieses Jahr von der Hermann-Oberth-Schule in Zusammenarbeit mit dem französischen Gymnasium Anna de Noailles begangen. Zu diesem Anlass haben die Schüler ein besonderes Projekt vorbereitet. Worum geht es, Frau Tschungu?
Die Schüler der zwei Schulen sind Plakate erstellen, welche die 6 Gründungsländer der EU präsentieren mussten. Es ging also um Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, die Niederlande und Belgien. Die Schüler haben 4er-Gruppen gebildet und jede Gruppe hat sich mit einem der 6 erwähnten Länder beschäftigt. Das heißt, die Schüler mussten Informationen zu dem jeweiligen Land suchen, zu den Persönlichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Gründungsväter der EU und, was vielleicht am interessantesten war, unbekannte Fakten über das Land. So haben sie zum Beispiel erfahren, dass es in Luxemburg das Restaurant gibt, das das größte Weinangebot hat.
Und diese Plakate wurden dann von den Schülern im Rahmen der Feierlichkeiten vorgestellt. Wie lange sind diese Plakate zu sehen und wo?
Die Plakate bleiben an beiden Schulen. Die Schüler aus dem französischen Gymnasium haben an 3 Plakaten gearbeitet. Die Schüler aus Hermann-Oberth-Schule haben auch an 3 Plakaten gearbeitet. Es wurden Kopien von den Plakaten gemacht, sodass jede Schule alle 6 Länder noch zeigen kann. Und in der Hermann-Oberth-Schule zum Beispiel sind die Plakate noch unten im Flur. Das heißt, sie mussten ja unsere Gäste einfach herzlich willkommen.
Sie waren eine der Projektleiterinnen. Wie wurde konkret an der Erstellung der Plakate gearbeitet? Waren es gemischte Teams oder wie ist das konkret verlaufen?
Gemischte Teams gab es nicht. Das heißt, die Schüler aus der Hermann-Oberth-Schule haben 3 Gruppen gebildet und die Schüler aus dem französischen Gymnasium haben auch 3 Gruppen gearbeitet. Die Gruppen haben nämlich separat gearbeitet. Es ging zuerst natürlich um, dass die Kinder nach Informationen gesucht haben. Dann haben sie ein bisschen die Informationen organisiert und dann ging es los mit der Bastelarbeit. Im Laufe der Zeit gab es aber 2 Werkstätte, wo die Schüler sich getroffen haben. In dem ersten Workshop ging es um europäische Werte. Das war die Veranstaltung, die die Arbeit vorbereiten musste. Und gegen das Ende der Arbeitszeit hatten wir noch einen Workshop und da wurde besprochen, wie diese Plakate dann präsentiert werden sollen.
Die Vorstellung der Plakate war aber nicht der einzige Punkt im Programm. Die einzelnen Klassen hatten auch einiges vorbereitet. Und zwar was?
Die einzelnen Klassen, das heißt die Klassen von der Vorschule bis zur 11. Klasse. Die 12. Klasse ist zurzeit beschäftigt mit der Vorbereitung auf Abitur und Aufnahmeprüfungen für Uni, haben als Thema ein europäisches Land bekommen. Manche Klassen hatten sogar 2 größere Länder. Und die Kinder haben selbst ausgewählt, wie sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Viele haben auch Plakate erstellt, aber der Schwerpunkt war eher, was noch dazu kam, nämlich manche Klassen haben traditionelle Tänze gelernt und dann vorgeführt. Andere haben ihr Talent in der Küche gezeigt und haben traditionelle Spezialitäten zubereitet.
Das war dann ein voller Erfolg, weil die Gäste wurden dann durch die Klassen geführt und konnten kosten und sich die Tänze ansehen und was die Schüler vorbereitet haben.
Genau. Und die Kinder hatten sehr große Freude, mal neuen Leuten ihre Talente zu zeigen. Das war sehr schön.
Frau Tschungu, vielen, vielen Dank für Ihre Auskünfte und viel Erfolg weiterhin.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als der Deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
In Bukarest geht unsere heutige Reise nun langsam auch zu Ende. Ich hoffe, werte Damen und Herren, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Die Funkforum-Mitarbeiter sind nämlich immer für Sie da, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Denn das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Im Namen aller Kollegen aus Temeswar, Neumarkt und Fünfkirchen bedankt sich nochmals ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit Monika Strava aus dem Bukarester Funkhaus. Bekanntlich ist nach dem Spiel vor dem Spiel, sodass wir Sie auch Ende Juni erwarten werden mit den schönsten Beiträgen des Monats Juni. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch in den Monat Juni, viel Schaffenskraft und Freude. Machen Sie es gut, werte Damen und Herren, bis bald, auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.